Ich war am Seminar für biblische Theologie, habe dort 3 Jahre lang Theologie studiert. Und an diesem Seminar ist so, dass man auf einem Campus lebt mit den anderen Studenten zusammen. Man lebt da in unterschiedlichen Häusern. Ich zum Beispiel war im Weißen Haus. Das heißt einfach so, weil es auch weiß ist. Und in einem Stock waren wir 3 Männer. Wir gingen alle in die gleiche Klasse und wir durften da alle auf demselben Stock wohnen. Es gab dann noch ein Haus, in dem nur Männer waren. Wir waren so Teilgästehaus und so weiter. Auf meinem Stock lebte ein Mann, der auch mit mir studierte. Und ich muss sagen, wir hatten so 2 nicht auf der gleichen Bühne. Wir konnten es nicht sehr gut miteinander. Wir lebten also im selben Stock, derselben Klasse. Und wenn man da studiert, dann arbeitet man auch mit im Gästebetrieb. Und wir waren beide im Betriebsunterhalt. Also wir waren dazu zuständig, um zu reparieren im Haus, ums Haus herum, alles Mögliche zu machen. Und wie es kommen sollte, an einem Nachmittag durften wir zusammenarbeiten. Ich kam hin, wir wurden eingeteilt. Ich wusste, wir mussten eine Mauer schalen, damit man betonieren konnte. Und mein Kollege, der war Maurer. Also war für mich klar, okay, er sagt, was ich machen muss. Und so können wir arbeiten. Aber ich werde natürlich auch meine Ideen einbringen. Gut, wir begannen zu arbeiten. Er hat gesagt, was ich tun soll. Ich habe meine Ideen eingebracht und er hat einfach nicht auf mich gehört. Und das war schwierig. Er hörte mir nicht mal zu. Es kam dann so weit, dass wir am einen Ende der Baustelle und am anderen Ende der Baustelle gearbeitet haben und eigentlich nichts miteinander zu tun haben wollten. Das zogen wir durch bis zum Feierabend. Wir gingen beide in unser Zimmer und im Zimmer merkte ich in meinem Herzen, ich will das nicht. Ich will nicht diesen Umgang mit ihm haben. Ich nahm also allen meinen Mut zusammen, ging die 20 Meter rüber zu seiner Tür. Und etwa in der gleichen Frequenz, in der mein Herz klopfte, klopfte ich an seine Tür. Er machte auf. Ich sagte, es tut mir leid. Das ist nicht der Umgang, den ich will. Das ist nicht die Art, wie ich mit dir sprechen will. Das ist nicht, so möchte ich auf keinen Fall mehr mit dir umgehen. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Wir hatten ein gutes, kurzes Gespräch. Und wir konnten danach wieder miteinander arbeiten. Wir konnten einander wieder in die Augen schauen und gemeinsam vorwärts gehen. Vielleicht kennst du persönlich solche Geschichten, solche Situationen auch in deinem Leben. Familie, Arbeit, wo auch immer. Das geschieht ständig. Immer wieder. Immer wieder versündigen wir uns, werden wir schuldig an anderen Menschen. Und genau das geht es auch in der 5. Bitte des Unser Vaters. Matthäus 6, Vers 12, dort heißt es, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Wir wollen heute Morgen das Thema Vergebung anschauen. Zuerst wollen wir anschauen, was ist eigentlich überhaupt Vergebung? Wie steht es auch um die Vergebung mit Gott? Danach werden wir so das Sündenbekenntnis, das Gebet anschauen. Warum steht das überhaupt im Unser Vater drin? Und was hat das auch mit uns persönlich zu tun, mit unserem persönlichen Gebetsleben? Und zum Schluss wollen wir anschauen, wie können wir eigentlich einander vergeben. Wie sieht das konkret aus? In der Geschichte auf dem Beatenberg, da wurde ich ja an meinem Kommilitonen schuldig. In der Bibel, im Alten Testament, da gibt es auch eine Geschichte vom König David, der auch schuldig wurde. Der schuldig wurde gegenüber Uria. Zuerst betreibt er Ehebruch mit Bathseba, Urias Frau, und dann lässt er Uria ermorden. Ein bisschen später kam dann Nathan zu ihm, zu David, erzählte ihm eine Geschichte, und für David war es klar, hey, in dieser Geschichte komme ich vor und ich bin schuldig geworden. In Psalm 51, da lesen wir dann ein Gebet, das David gebetet hat. Psalm 51, Vers 6. Gegen dich alleine habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. David betet zu Gott und sagt, gegen dich alleine habe ich gesündigt. In erster Linie ist in unseren Verfehlungen das Problem nicht, dass ich an meinem Mitmenschen schuldig wurde, sondern in erster Linie ist mein Problem, dass ich an Gott schuldig wurde. Und das ist nicht nur bei David so, sondern das ist auch bei uns allen Menschen so. Wenn wir jemanden anlügen, eine Person anlügen, dann haben wir gegen Gott gesündigt. Wenn wir jemanden betrügen oder umbringen, dann haben wir uns gegen Gott versündigt. Wenn wir Ehebruch begehen, haben wir in erster Linie gegen Gott gesündigt. Denn Gott, er ist unser Schöpfer. Er hat uns gemacht. Er hat alles gemacht, was hier ringsum ist. Und wenn wir gegen seine Schöpfung etwas tun, dann haben wir logischerweise auch etwas gegen den Schöpfer getan und haben uns so versündigt. Wenn wir also über Vergebung sprechen, dann nicht nur horizontal von Mensch zu Mensch, sondern auch vertikal von Gott zu uns Menschen. Die Bibel sagt, dass alles, was wir tun, was nicht dem Willen Gottes entspricht, was böse ist letztendlich, das hat die Konsequenz, dass wir sterben müssen. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also einmal lügen, sterben. Einmal betrügen, sterben. Einmal, wenn eine Person nicht da ist, hinter ihrem Rücken über sie schlecht reden, lästern. Wir müssen sterben. Einmal betrunken sein, sterben. Gott ist unser Schöpfer, hat uns geschaffen, aber er ist auch unser Richter. Das heißt, wir müssen einmal für unser Leben vor ihm Rechtfertigung ablegen. Wir müssen unser Leben, alles, was wir getan haben, was wir nicht getan haben, vor Gott rechtfertigen. Ihm sagen, warum wir das getan haben. Gott als Richter, er hat all diese Taten gegen uns in der Hand. Wir sind gegen ihn schuldig geworden und das zerstört unsere Beziehung total. Gott ist auch ein gerechter Gott. Sprich, wenn jemand schuldig wird, dann muss er seine Schuld bezahlen, weil sonst wäre es ungerecht. Aber Gott möchte dir und mir auch vergeben. Aber Vergebung ist eigentlich auch ungerecht. Darum muss Gott die Schuld bestrafen und kann dann trotzdem vergeben. Und genau das hat er gemacht. Gott hat seinen Sohn gesendet. Gott selbst ist auf diese Erde gekommen, um zu sterben für uns am Kreuz. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Jesus hat genau diesen Tod für uns getragen. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann dürfen wir frei sein, weil Jesus uns frei macht, weil Jesus alles getragen hat am Kreuz für uns. So bleibt Gott ein total gerechter Gott und kann uns gleichzeitig vergeben. Nicht wir müssen unsere Schuld büßen, sondern Jesus hat das für uns getan. Und Gott nimmt jetzt all unsere Schuld und vergibt sie uns. Er wird unsere Taten, wenn wir einmal vor Gott stehen, nicht mehr gegen uns verwenden. Viele Menschen sagen jetzt auch, ja, vergeben heißt vergessen. Auf der einen Seite finde ich das gut, aber ich habe so meine Mühe damit. Denn wenn wir das dann auf Gott anwenden, dann wird es schwierig. Denn wie kann ein allwissender Gott vergessen? Das geht irgendwie nicht. Und ich glaube sogar, das, was Gott tut, ist noch viel größer als einfach vergessen. Wir lesen in Micha 7, Verse 18 und 19, da heißt es, wer ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt, Vergehen verzeiht dem Überrest seines Erbteils. Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade, Vergebung. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Gott nimmt unsere Sünden, wirft sie in die Tiefen des Meeres und entscheidet sich, da bleiben sie. Ich werde sie nie mehr nach vorne holen. Ich werde euch nicht mehr bestrafen, sondern die sind Tiefen des Meeres versenkt. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann hat Gott uns alles vergeben. Das heißt, er nimmt unsere Sünden und schmeißt sie weg und gebraucht sie nicht mehr gegen uns. Und das bringt uns wahre Freiheit. Wir dürfen frei sein von Schuld. All unsere Schulden sind weg. Wir dürfen frei sein von Sünde, weil uns vergeben ist. Man kann also sagen, vergeben heißt, ich verwende diese Tat nicht mehr gegen dich. Sie ist weg, sie ist im tiefsten Meer und ich nehme sie da nicht wieder nach vorne. Und genau das tut Gott für uns Menschen, auch durch Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Ich habe vorher gerade gesagt, durch Jesus dürfen wir wahre Freiheit erleben. Frei sein von Schuld, frei von Sünden. Aber wenn ich in mein Leben schaue, wenn ich so hier in die Gemeinde hineinschaue, wenn ich die Christenheit im Allgemeinen betrachte, dann merke ich, irgendwie ist Sünde immer noch ein Thema. Denn der Umgang miteinander ist nicht so, wie es Jesus getan hat, sondern wir werden immer wieder aneinander schuldig. Sünde ist noch immer ein Thema, bei uns Christen. Solange wir hier auf dieser gefallenen Welt leben, ist Sünde ein Teil von unserem Leben. Sünde ist aber nicht in uns drin, denn wir dürfen reingewaschen sein, aber Sünde probiert uns immer wieder von außen zu piesacken. Durch Jesus dürfen wir frei sein, aber trotzdem sind wir noch in einer sündhaften Welt drin. Martin Luther, er hat es mal super zusammengefasst, er hat gesagt, der Christ, der ist simul justus et peccator. Zugleich, also gleichzeitig, Gerechter und Sünder. Auf der einen Seite dürfen wir total gerecht sein, unschuldig sein. Das sind wir durch Jesus, weil er uns befreit hat. Und zugleich sind wir auch immer noch Sünder. Wir tun immer wieder Dinge, die wir nicht wollen und die Gott auch nicht gefallen. Genau darum ist auch die Bitte, die fünfte Bitte im Unser Vater drin. Weil auch wir Christen immer wieder Vergebung brauchen. Wir als Gemeinde beten das zusammen, weil wir anerkennen, wir brauchen immer noch Vergebung. Immer und immer wieder. Darum ist die Bitte auch im Vaterunser drin. Man muss auch bedenken, als Jesus dieses Gebet gelehrt hat, wem hat er es gelehrt? Seinen Jüngern. Seine Jünger, die ihm nachgefolgt sind. Seine Jünger, die Gott kannten. Denen hat er das Gebet gelehrt. Es heißt also, dass die fünfte Bitte nicht das erstmalige Sündenbekenntnis oder das Gebet um Vergebung ist. Wir nennen das auch Bekehrung, Buße tun, zu Jesus kommen, seine Sünden eingestehen und darum bitten, dass er vergibt und in uns Wohnung nimmt, sondern es geht vielmehr darum, um die Aufrechterhaltung der Beziehung zum Vater. Bisschen ähnlich wie in der Ehe. Man hat einmal eine Hochzeit und ab da ist man verheiratet. Aber in der Ehe gibt es auch immer wieder Reibereien, man wird aneinander schuldig und dann ist man nicht einfach nicht mehr verheiratet, sondern man bleibt verheiratet, aber bringt die Beziehung wieder ins Reine. Und genau um das geht es auch in der fünften Bitte des Unser Vater. Wir als Gemeinde kommen zusammen, beten das Unser Vater, weil wir uns eingestehen, ich bin nicht perfekt. Wir sind nicht perfekt. Wir brauchen Vergebung und zusammen kommen wir jetzt vor Gott, bekennen es und bitten um Vergebung. Vielleicht kennst du das auch, dass in deinem Leben immer wieder so Sünden nach vorne treten. So das Gleiche kommt immer und immer und immer wieder. So die Lieblingssünde oder die Gewohnheitssünde und man wird sie einfach nicht los. Wenn es dir so geht, dann habe ich heute so einen ersten Schritt, der dir helfen kann, auch diese Sünde loszuwerden. Ich glaube nämlich, das hat sehr, sehr viel auch mit der fünften Bitte zu tun, mit der Bitte um Vergebung und mit dem Sündenbekenntnis. Ich glaube, wir haben das Sündenbekenntnis als Gebetsform verlernt. Sehr oft geht es uns so, dass wir wie im Unser Vater einfach bitten, Jesus, ich habe gesündigt, vergib mir, Amen. Ich muss sagen, das macht nicht so viel mit mir. Es ist einfach so allgemein. Man nimmt so seinen Haufen von Mist, den man gemacht hat, legt ihn Jesus hin und gut ist. Und das ist sehr, sehr einfach, oder? Wir können einfach sagen, vergib mir, fertig. Ich bin aber überzeugt, dass wenn wir ein detailliertes Sündenbekenntnis ablegen, wird das uns verändern. Wenn du dich nach Freiheit sehnst, dann möchte ich dich ermutigen, dass du ein detailliertes Sündenbekenntnis ablegst. Weil das wird unser Leben total, radikal verändern. Wir dürfen erstens sein, unser Gewissen darf rein sein, weil Jesus uns vergeben hat. Und wir dürfen Frieden mit Gott finden. Wenn wir ehrlich mit unserer Schuld, mit unseren Sünden umgehen, dann wird das unser Leben radikal verändern. Aber wie gehen wir ehrlich mit Sünde um? Ich möchte lesen aus 1. Korinther 6, Verse 9 und 10. Dort steht: Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Ich würde mal so sagen, da können wir gemeinsam einstimmen, so Amen. Weder ein Unzüchtiger noch Götzendiener, Ehebrecher und so weiter, keiner von denen wird das Reich Gottes erben. Was ist aber jetzt, wenn ich dir persönlich sage, du bist ein Dieb, du bist ein Habsüchtiger, du bist ein Unzüchtiger, ein Räuberer, ein Lästerer? Das macht etwas mit uns. Ich glaube, wir haben verlernt, unsere Sünden, die wir tun, auch beim Namen zu nennen. Wenn du jemanden angelogen hast, dann hast du nicht einfach die Sünde der Lüge getan, sondern dann bist du ein Lügner und somit ein Sünder. Wenn du in Abwesenheit von jemandem schlecht über diese Person geredet hast, dann bist du ein Lästerer. Aber wir dürfen im Gebet ehrlich vor Gott kommen und ein detailliertes Sündenbekenntnis, ein ehrliches Sündenbekenntnis ablegen und sagen: Vater, du hast gesehen, ich habe hinter dem Rücken einer Person über diese schlecht gesprochen. Ich bin ein Lästerer und darum vergib mir und verändere mich, dass ich nicht mehr ein Lästerer sein muss. Ich glaube, wenn wir so beginnen, unsere Sünden zu bekennen, dann wird das einen großen Einfluss haben, weil wir die Sünde beim Namen nennen, weil wir uns mit unserer eigenen Sünde auseinandersetzen und Freiheit geschehen kann. Ein kleiner Hinweis ist mir an dieser Stelle noch wichtig, einfach, dass ihr mich auch richtig versteht. Gott vergibt nicht nur die Sünden, die wir explizit vor ihm äußern. Wir lesen das auch in den Psalmen, dass David gebetet hat und vergib mir auch alle unbewussten Sünden. Ich bin überzeugt, dass wir Christen, wir haben auch blinde Flecken oder wir sind blind gegenüber unserer eigenen Sünde. Wir tun tagtäglich viele Dinge, die eigentlich Sünde sind, aber wir erkennen diese nicht als Sünde. Und darum ist da auch immer wieder die Bitte, vergib auch das, was ich nicht weiß, was ich getan habe. Und ich füge dann in meinem persönlichen Gebetsleben jeweils auch an, und zeig du mir diese blinden Flecke, damit ich auch da verändert werden kann. Wir haben gesehen, wir sind Gerechte und Sünder zugleich. Das heißt auch, dass wir jetzt aneinander immer wieder schuldig werden. Immer wieder Dinge tun, die einen anderen verletzen, die nicht gut sind. Und die fünfte Bitte hier im Unser Vater, die ist eine echte Challenge an uns. Weil Jesus ist unglaublich scharf hier. Vers 12 und dann auch 14 und 15 sagt Jesus etwas, das uns persönlich, glaube ich, nicht so gut gefällt. Vers 12, unser Predigttext: Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Eigentlich ganz, ganz korrekt übersetzt, müsste man Vergangenheitsform verwenden. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Vers 14 und 15 wird es noch etwas deutlicher, was Jesus genau meint. Er sagt dann so in den Erklärungen nach dem Unser Vater zu dem Teil: Vergib uns unsere Schuld. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Unglaublich scharf, was Jesus hier sagt. Er sagt, dem Beter, der bittet, vergib mir, wird diese Bitte nur gewährt, wenn er auch seine Schuldnern vergeben hat. Ich muss ganz ehrlich sein, in den Vorbereitungen, da wollte ich diese Stellen wie ausradieren, weil das ist unglaublich schwierig. Aber gerade auch mit den Erklärungen, Vers 14 und 15, kann ich es nicht einfach ausradieren, weil die sind so unglaublich klar, dass es so ist, dass wir als Christen anderen vergeben sollen und sonst keine eigene Vergebung erfahren. Jetzt, wenn ich das nicht wegradieren kann, muss es ja einen Grund geben, warum das dann in der Bibel steht. Und für mich ist der Grund, dass ich gemerkt habe, Heiligung, also Jesus immer ähnlicher werden, und Rechtfertigung, also die Gerechtsprechung von Gott, die gehen immer miteinander einher. Zur Heiligung gehört die Rechtfertigung dazu. Und zur Rechtfertigung gehört die Heiligung dazu. Jakobus drückt das so aus, dass er sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Für uns ist, glaube ich, klar, Werke ohne Glaube ist tot. Ja, aber auch Glaube, der die Werke aus dem Glauben heraus, aus der Rettung heraus nicht vorweisen kann, ist ebenfalls tot. Auch so hier bei der Vergebung. Vergebung zu erhalten, ohne anderen zu vergeben, ist nicht möglich. Und somit werden wir in diesem Text ultra herausgefordert. Weil das heißt, wir müssen immer vergebungsbereit sein. Ich habe mir dann weiter die Frage gestellt, ja, müssen wir eigentlich allen Personen vergeben? Und ich sage, nein, müssen wir nicht. Vielleicht denkt ihr jetzt, ein Christ muss doch vergeben. Ich nehme euch mit, wie ich auf das komme. Epheser 4, Vers 32. Dort heißt es, seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das heißt nichts anderes wie, wir sollen vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Ja, wie vergibt denn Christus? Vergibt Christus einfach jeder Person? Nein, tut er nicht. Er vergibt den Personen, die zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Denen vergibt er. Aber den anderen vergibt er nicht. Genau gleich auch bei uns. Wir müssen nicht vergeben, wenn andere Personen nicht zu uns kommen und um Vergebung bitten. Aber wir sehen bei Jesus auch, dass Jesus jeder Person vergibt, die zu ihm kommt und um Vergebung bittet. Und genau gleich soll es auch bei uns sein. Auch wir sollen jeder Person vergeben oder vergebungsbereit sein, die nicht zu uns kommt. Wenn sie zu uns kommt, sollen wir dann auch die Vergebung aussprechen. Stellt euch mal vor, jemand macht einen dummen Spruch und das verletzt euch. Und diese Person, die kommt jetzt nicht zu euch und sagt, oh, das tut mir leid, bitte vergib mir. Du musst jetzt nicht zu dieser Person gehen und sagen, hey, ich vergebe dir im Fall, weil die Person wird dastehen und sich denken, also, wie bitte, was, warum, wo? Und sie wird nicht rauskommen, was du jetzt genau meinst. Klammerbemerkung, das Gespräch suchen und der Person sagen, hey, dieser Spruch hat mich verletzt, unbedingt machen. Aber auch ohne Hintergedanken so zum Pushen, dass sie jetzt um Vergebung bitten müssen. Einfach zu der Person hingehen und sagen, hey, dieser Spruch hast du gesagt, das hat mich verletzt. Klammer wieder zu. Diese Person, sie kommt aber jetzt nicht auf euch zu. Und ihr habt jetzt zwei verschiedene Arten, wie ihr reagieren könnt. Entweder ihr könnt euch richtig aufregen. Jedes Mal, wenn diese Person neben euch vorbeikommt und noch freundlich grüßt, denkt ihr, ja und warum sagst du mir nicht endlich, dass es dir leid tut? Ihr könnt euch aufregen, Groll in euch sammeln. Und so ein bisschen Ballast mit euch rumführen. Ihr könnt euch entscheiden, ich trage das der Person nach. Oder aber, du gibst es Jesus ab und sagst, Jesus, schau du für Gerechtigkeit. Ich lege all meinen Groll, den ich habe, bei dir am Kreuz ab. Ich gebe alles dir hin. Und du kannst für Gerechtigkeit sorgen und du kannst mir helfen, damit ich vergebungsbereit sein kann. Was ist deine natürliche Reaktion? Sagst du, diese Person ist richtig schlimm, du regst dich drüber auf, du wirst in deinem Herz bitter und trägst es hinterher? Oder gibst du es Jesus ab? Zu wissen ist, beim ersten Punkt, beim Bitterwerden, beim sich aufregen, wir tragen es der Person nach und wir sind die, die tragen. Wir sind die, die die Last an uns haben und nicht die andere Person. Bei der Last der anderen Person, da wird Gott schauen. Aber das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist das da. Unser Problem ist der Groll, den wir haben in unserem Herzen, den wir bei Gott ablegen müssen. Ich persönlich habe es schon einige Male erlebt, dass ich selbst zu Personen musste und sagen musste, es tut mir leid, bitte vergib mir. Ich habe es auch schon miterlebt und selber erfahren, dass gegenseitig Vergebung ausgesprochen wurde, Beziehungen wiederhergestellt wurden. Aber ich habe auch schon erlebt, dass Vergebung ausgesprochen wurde, aber nicht vergeben wurde. Wie habe ich das gemerkt? Ich habe das gemerkt, indem dass die Personen sich immer aus dem Weg gegangen sind, sich nicht in die Augen schauen konnten, hintenrum schlecht über die andere Person gesprochen haben, genau über diese Situation. Oder immer wieder diese alten Dinge nach vorne genommen und sie gegen diese Person verwenden. Aber auch schon 1980 hast du genau das Gleiche getan. Das ist nicht Vergebung. Wahre Vergebung drückt sich so aus, dass, wenn wir in einer Krisensituation sind, dass wir all das, was in den Tiefen des Meeres ist, auch in den Tiefen des Meeres belassen. Dass wir die Taten nicht wieder nach vorne nehmen, sondern sie weglassen. Und das ist eine immer wiederkehrende, bewusste Entscheidung. Weil wahrscheinlich kennt ihr das auch. Dass irgendwie dieser Koffer, diese Last hier, die verfolgt uns. Wir kommen zu Jesus und sagen, Jesus, nimm du meinen Groll, laufen wieder weg und nehmen ihn mit. Manchmal können wir auch den Groll abladen, weggehen. Und irgendeinmal schenkt uns der Teufel wieder einen Gedanke, aber die Person hat doch damals und wir nehmen den Koffer wieder. Darum, es ist eine immer wiederkehrende Entscheidung. Ich will meinen Groll gegen die Person bei Gott lassen. Jesus wird für Gerechtigkeit sorgen. Ich will diese Tat nicht mehr gegen die Person gebrauchen. Ich persönlich habe da immer wieder auch viel zu lernen und ich glaube auch einigen hier drinnen geht so, dass wir da viel zu lernen haben, immer wieder bei Jesus abzugeben. Weil wir Menschen, wir sind unglaublich gut darin, das Böse niemals zu vergessen. Das Gute haben wir schnell vergessen, aber das Böse, das vergessen wir nie. Darum immer wieder zu Jesus bringen, bei Jesus abladen. Ich finde es darum auch cool, dürfen wir eine Gemeinde sein und als Gemeinde zusammen unterwegs sein, dass wir vergebungsbereiter sein dürfen, dass wir einander helfen können, vergebungsbereit zu sein. In Gesprächen, wenn man direkt aneinander schuldig wird, dass wir das Gespräch suchen können. Aber auch in Gesprächen, wo wir einander ermutigen können. Hey, komm, wir legen es auch zusammen wieder vor Gott hin und gemeinsam beten können, uns Gott abgeben können. Ich finde es unglaublich cool, dürfen wir eine Gemeinde sein, die in die gleiche Richtung läuft und wir ähnlicher wie Jesus werden wollen und somit auch immer wieder vergeben wollen. Jesus, er möchte dir helfen zu vergeben. Jesus möchte, dass du Freiheit erleben darfst. Freiheit, diesen Ballast nicht mit dir herumzutragen müssen. Gib es bei Jesus ab, auch gerade heute. Wir werden nach dem Gottesdienst Gebetshelfer da vorne haben. Vielleicht hast du jetzt in der ganzen Predigt so eine Situation im Kopf gehabt, eine Person. Hey, dann lass für dich beten, auch gerade heute Morgen. Vielleicht auch im Kirchenkaffee, einfach zusammen. Zusammen am Tisch beten und diese Situation vor Gott hinlegen und bei Gott belassen. Gott will uns in die Freiheit führen und er wird das auch tun. Genau für das möchte ich zum Abschluss beten. Jesus, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Hilf du uns, dass wir unseren Schuldner dürfen vergeben. Dass wir sie nicht nachtragen müssen, sondern dass wir dürfen wahre Freiheit erleben und es bei dir dürfen abladen. Es ist ein Kampf in uns, der stattfindet und wir können den nur gewinnen mit deiner Hilfe. Und darum kommen wir zu dir und bitten dich, dass du uns hilfst. Und danke vielmals, dass du uns helfen willst, dass du Freiheit schenken und uns so helfen, dass wir dürfen unsere Beziehungen bereinigen. Danke vielmals für das riesige Geschenk, das du hast da, auch für uns. Amen.